an.
Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, im Namen Jesu wollen wir unsere Versammlung beginnen über das Thema, das Drama der Weltgeschichte in 4 Akten. Ehe wir beten, lese ich den 2. Psalm. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander wider den Herrn und wider seinen Christus. Hebräisch, seinen Gesalbten, seinen Meschiach oder Messias. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie hinwegschrecken. Habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt oder geboren. Dasselbe Wort im Griechischen und im Hebräischen. Fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Szepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Tongefäß wirst du sie zerschmeißen. Und darum, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn oder bald entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die in ihm sich bergen oder die Zuflucht nehmen zu ihm. Das ist das Drama der Weltgeschichte in 4 Akten, in dessen Anfängen wir drinnen stehen. Und das wir jetzt miteinander betrachten wollen, weil es im Begriff steht, sich abzurollen, abzulaufen, wie ein Drama über der Bühne, ein Drama fürs Weltenall, in das auch wir, du und ich, hineingestellt sind. Wir werden still und beten. Wir danken dir, Herr Jesu, dass du der Herr, der Sohn, der Erbe, der Schöpfer, der Erlöser und der Vollender bist aller Dinge, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Dass ohne deinen Plan und Willen, den du vom Vater bekommen hast, nichts geschehen kann. Und dass du als Sieger und Triumphator dastehen wirst, der Erste und der Letzte, dem das all dient. Wir danken dir, dass du jetzt um uns wirbst, dass du uns ganz haben willst dass du uns den ganzen überströmenden Reichtum deiner Fülle schenken willst. Herr Jesus, gieße deinen Geist aus in diesem Raum. Lass deinen Frieden jedes Herz berühren. Eröffne jeden Geist, dass ihm aufleuchte die Herrlichkeit deiner ewigen Wahrheit, der Lichtglanz deiner Offenbarung, deine Würde und deine Wonnen. Segne uns jetzt in diesen Minuten und gib uns mehr, als wir fassen und begreifen können. Und schenk uns Größeres, als wir uns auszudenken vermögen, nach deinem ewigen Plan und Vorsatz. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gib uns aber diese göttliche Klugheit schon jetzt, solange wir noch wandeln im Lichte der Lebendigen. Nimm Dank, dass du zu jedem sprichst und dass du jedes von uns mit so viel Freude, Heil und Herrlichkeit füllen willst, durchdringen willst, beseligen willst, dass unser Leben erneuert werde, dass unser Leben gesegnet werde von dem Reichtum deiner Gotteswonnen. Gelobt sei dein Name. Amen.
Freunde, wir haben heute Nachmittag und heute Abend zwei Themen, die uns heute Nachmittag in den äußeren Ablauf des Weltgeschehens und heute Abend in den inneren Trost und in die innere Glückseligkeit für verzweifelte und enttäuschte Menschen lösend, beglückend, befreiend hineinführen wollen. Das Nachmittagsthema also vier Akte des Weltendramas. Ich habe diese vier Akte schon vorgelesen. Es sind die 12 Verse des zweiten Psalms. Vers 1, 2 und 3 schildert den ersten Akt. Und zwar lesen wir, wie der Gott vom Himmel herniederschaut und auf der Erde ein siebenfaches feststellt. Was Gott feststellt, wenn er herniederschaut vom Himmel auf die Erde. Der zweite Akt, da wechselt die Szenerie, der Vorhang geht runter, der erste Akt ist zu Ende, der Vorhang geht hinauf, der zweite Akt beginnt. Der zweite Akt nun zeigt uns Vorgänge im Himmel. Auch dieser zweite Akt schildert uns ein siebenfaches. Nach Ablauf der sieben Szenen des zweiten Aktes senkt sich der Vorhang. Das sind die Verse 4, 5 und 6. Das ist der zweite Akt. Und dann hebt sich der Vorhang zum dritten Akt. Und das sind die Verse 7, 8 und 9. Da ergreift der Sohn Gottes das Wort und redet von göttlichen Beschlüssen und Bestimmungen. Kann kein Mensch wissen. Davon weiß die ULO gar nichts. Auch nicht der Khrushchev und der Kennedy und der Adenauer. Die wissen das nicht. Aber wir wissen es, weil wir jedem Wort glauben, das geschrieben steht. Der dritte Akt umfasst ebenfalls drei Verse, Vers 7, 8 und 9. Der Sohn Gottes ergreift das Wort. Und der vierte Akt schließlich umfasst die Verse 10, 11 und 12. Und da redet Gott vom Himmel im Sohne und gibt sieben Anweisungen zur Überwindung der sieben Missstände und Schreckensverhältnisse, wie sie im ersten Akt geschildert sind. Also ein Drama, das allen künstlerischen Gesetzen genügt. Ein Drama stärker als die Dramen eines Shakespeare. Das war ja der größte Dramatiker der Welt, Shakespeare. Ein Drama gewaltiger als Dantes Komödie, die Divina Commedia, die göttliche Komödie. Ein Drama gewaltiger als die Dramen von Schiller und Goethe oder anderer Weltschriftsteller ist dieses Drama. Und das ist für uns umso fesselnder, weil wir ja mittendrin stehen, weil wir ja die Anfänge erleben, weil die Welt nicht weiß, wie soll das alles werden, muss ja schrecklich werden. Und wir in diesem Drama die Offenbarung Gottes haben, wie er es ansieht, wie sich alles vollzieht und verläuft, was der Sohn vom Vater für Aufträge bekommen hat und wie wir die Schrecken und Ängste dieser Tragödie durch den Glauben überwinden, was wir zu tun haben, um aus diesem Drama rauszukommen in die Glückseligkeit Gottes. Psalm 2. Ich bin überzeugt, wenn ihr aufmerksam folgt, dass ihr noch manches Mal für euch den zweiten Psalm lesen werdet und dann diese vier Akte noch einmal herausgeschält seht und noch viel mehr und feinere Dinge erkennen könnt, als ich euch jetzt in einer Stunde darlegen kann. Also noch einmal der erste Akt. Gott blickt vom Himmel hernieder auf die Erde und stellt sieben Dinge fest. Ich lese noch einmal den ersten Akt, die drei Verse. Warum toben die Nationen und sinnen zweitens eitles die Völkerschaften, vergängliches, wertloses, schädliches, gefährliches? Es tröten auf mit Forderungen die Machthaber der Erde. Könige, das sind Machthaber. Viertens, die Fürsten, die Tyrannen, die Führer ratschlagen gegen Gott. Fünftens, die ratschlagen wider seinen Christus. Sechstens, sie stellen die Forderung auf, Bindung an Gott, an Gottes Wort, gibt es für uns nicht. Wir wollen zerreißen seine Bande. Wir sprengen die Stricke des Gehorsams. Dankbarkeit und Liebe gegen Gott ist Quatsch, ist Unsinn. Gibt es nicht. Wir sind selber Majestäten. Und siebtens, wir wollen die Seile, mit denen wir gebunden waren, wir wollen wir wegwerfen. Wir wollen frei sein. Freiwillig sein. Ich werfe just mich keinem Gott zu Füßen. Und sollt ich die verfluchte Lust in Nacht und Wahnsinn büßen? Ich denke doch, der Leib ist mein und mein sind auch die Nächte, die ich mit Würfel spiel und Wein und Weibern einst durchzechte. Das ist die Stimmung heute der großen Masse, der Jugendlichen von 13, 14, 15 Jahren. Und über diesen Akt will ich zuerst was sagen. Gott blickt vom Himmel hernieder und stellt fest. Erstens, die Nationen toben. Sie sind wild, sind unzufrieden, rebellieren. Der Arbeiter gegen den Arbeitgeber und der Arbeitgeber gegen den Arbeiter. Der Kleine gegen den Großen und der Große gegen den Kleinen. Die Eltern gegen die Kinder und die Kinder gegen die Eltern. Die Lehrer gegen die Schüler und die Schüler gegen den Lehrer. Wir stehen in einer Zeit der Kehrung, der Unruhe, wo jeder gegen den anderen tobt, wo die Erde ein Tollhaus geworden ist von Tobsüchtigen. Das stellt Gott fest. Warum toben die Nationen? Hätten doch gar keinen Grund dazu. Gott hat uns so alles gegeben. Gott hat doch uns Wirtschaftswunder gegeben. Ich sehe, ihr seid alle gut gekleidet. Keiner ist in Lumpen hier erschienen.
Ihr habt auch alle zu Mittag gegessen. Ihr habt auch alle ein Dach über den Kopf. Und habt auch alle ein Bett. Und habt euer Auskommen. Seht euch doch an. Ich auch. Und warum toben denn die Menschen? Warum sind sie denn nicht zufrieden? Warum toben die Nationen? Das ist das erste Kennzeichen, was Gott feststellt an den Menschen. Zweitens. Die Völker sinnen Eitles, Vergebliches, Schädliches. Was die Völker ersinnen, das ist zur Gefahr. Die Erfindungen. Was ist denn heute das, wofür das meiste Geld ausgegeben wird? Was meint ihr wohl? Jawohl, die Atombombe. Jawohl. Die Atombombe. Das kostet ein Riesengeld. Wenn die Menschen wüssten, was so ein Versuch kostet, wovon wie viele gescheitert sind. Die Amerikaner waren dumm genug, das zuzugeben, und die Russen waren schlau genug, das zu verheimlichen. Wir haben genauso viele Misserfolge gehabt, vielleicht noch mehr. Und wer weiß, wie viele Leben geopfert. Meine Freunde, das ist die Situation. Was die Völker ersinnen, ist dient nicht zum Frieden, sondern die ist schädlich. Schadet. Neulich war irgendwo in einem großen, großen Wirtschaftskonzern eine Beratung über den Verkauf von gewissen Luxusartikeln. Und da sagten die betreffenden leitenden Herren, ja, die Bedürfnisse des Volkes, die sind gestillt. Hat bald jeder seinen Kühlschrank, hat bald jeder sein Auto oder Motorrad, es hat jeder seine ordentliche Wohnung. Es hat jeder die Kleidung und Ernährung, Luxus und Leckerbissen und so weiter. Die Bedürfnisse sind gestillt. Und da bekamen die gesagt, ich weiß das aus bestimmter Quelle, meine Herren, Sie sollen keine vorhandenen Bedürfnisse stillen, Sie sollen neue Bedürfnisse erwecken. Das ist auch das Geheimnis von den Verkaufsläden, dass man da rumgehen kann, und wird zum Stehlen angereizt innerlich durch unseren inneren Schweinehund, weil die Leute, wenn das sehen sie das, nehme ich auch mal mit, und das, da verkauft man viel mehr durch diese Methode, wenn auch manches gestohlen wird. Das macht nichts, umso mehr wird es verkauft. Da wird der Mensch angereizt zu kaufen, denn die wenigsten Menschen können sich beherrschen. Das ist ein schlauer Trick Satans. Was die Menschen ersinnen, ist eitel. Das Wort bedeutet vergeblich oder schädlich. Drittens, die Machthaber treten auf mit Forderungen, die die Macht haben. Solange die Arbeitgeber die Macht haben, dann bestimmen sie und beuten den Arbeiter aus. Und wenn die Arbeiter die Macht haben, bestimmen sie. Und lassen ruhig eine ganze Wirtschaft eines Millionenvolkes kaputt gehen, nur dass sie ihre Forderungen heraufschrauben. Auch wenn sie dadurch in ihrer Dummheit den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Merken Sie nicht. Wer die Macht hat, tritt auf und rebelliert. Denn die Macht vergiftet. Und die schlimmste Macht, die es gibt, das ist die religiöse Macht. Das ist die schlimmste. Das ist das Schlimmste. Meine Freunde, das sind die beiden ersten Dinge, die Gott feststellt. Die Nationen toben, die Völker sinnen Eitles und die Machthaber treten auf mit Forderungen. Ist das heute schon der Fall? Erleben wir das, sehen wir das vor Augen? Lesen wir das nicht jeden Tag in der Zeitung? Jawohl. Viertens, die Führer und der Tyrannen ratschlagen gegen Gott. Denn die letzte Lösung, das letzte Problem ist nicht das wirtschaftliche Problem und ist nicht das politische Problem. Das letzte und höchste und wichtigste, durch das diese beiden Probleme allein gelöst werden, ist das religiöse Problem. Das ist das letzte. Die letzte, tiefste Frage ist die Frage einer Bindung oder einer Rebellion gegen den unsichtbaren, großen, gewaltigen Geist oder Gott oder wie man ihn nennen mag. und deshalb sie ratschlagen gegen Gott. Das ist das vierte, was Gott vorwirft. Und der fünfte Punkt im ersten Akt lautet, und wieder seinen Gesalbten. Das Wort Gesalbte heißt der Christus, der Christos, der Gesalbte, der Messias, der Gesandte Gottes. Es gibt einen wahren Gesandten Gottes. Das ist sein Sohn. Gott hat seinen Sohn gesandt. Und gegen den ratschlagen sie. Das war schon damals so vor 2000 Jahren. Jesus wurde bereits verfolgt und sollte getötet werden, als er noch unter dem Herzen der Jungfrau Maria war. Da wollte man ihn schon töten. Denn nach dem Gesetz hätte die Jungfrau Maria, weil sie schwanger erfunden wurde, ehe ihr Bräutigam zu ihr eingegangen war, hätte sie nach dem Gesetz getötet werden müssen. Das war das Gesetz. Und der Josef wollte das nicht. Der wollte seine reine Maria, die er doch liebte, die wollte er nicht töten, die wollte er nicht ausliefern, die wollte er nicht anzeigen, dass sie gesteinigt würde als Hure. Und da beschloss er, sie zu verlassen. Und nicht anzuzeigen, nicht zu töten. Und in dieser Not kam der Gabriel und sagte, das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Verlasse sie nicht, tu ihr nicht Unrecht. Erst wenn wir das einmal verstanden haben, dass das ein Mordversuch Satans war, Christus umzubringen, ehe er überhaupt geboren war, da werden uns solche Dinge groß und wunderbar. Und wenn Männer heute auftreten und sagen, ach, das ist gar nicht möglich an die Parthenogenesis, das heißt auf Deutsch, an die Jungfernzeugung zu glauben. Das ist auch gar nicht möglich, das ist nicht so wichtig, das lassen wir fallen. Wenn da Männer auftreten, so ist das eine Lästerung Gottes. Meine Freunde, schon damals hat man geratschlagt gegen Christus und später das ganze Leben Jesu war ein Verfolgtwerden. Wie ein Tier, wie ein Reh, ein Hirsch auf 1000 Bergen. Und 10-mal lesen wir, Jesus entfloh, Jesus entwich, Jesus ging durch. Lesen wir 10-mal. Ich habe es nachgeprüft in der Schrift. Deshalb gibt es eine gottgewollte Flucht. Einer hat sich sogar in einem Korb an einer Mauer heruntergelassen von seinen Freunden an einem Seil herunterdrehen lassen und ist nicht den ordentlichen Weg gegangen durch Stadttor. Da wäre er verhaftet und getötet worden. Wisst ihr, wie der Mann heißt? Jawohl, das war Paulus, der Apostel Paulus. Haben wir auch zu fliehen, wir Männer, die wir im Krieg waren und das EK1 auf der Brust tragen und noch eine Anzahl von Blech geklimpert. Dürfen wir auch fliehen? Fliehe die Hurerei, fliehe den Götzendienst, fliehe die Unzucht. Und könnt ihr mir einen Held nennen aus dem Alten Testament, einen jungen Mann, der floh? Josef, ein fliehender Held. Die Hurerei, die Unzucht, den Ehebruch kann man nur überwinden, indem man flieht. Flieht. Fliehe den Teufel, dann flieht er euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Sechstens, diese Leute sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande. Jede Bindung an Gott, jede Bindung an ein göttliches Gesetz, die existiert nicht mehr für uns. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tage ruhen, hat Gott gesagt. Was? Was? 6 Tage arbeiten? 5 reichen, später 4. Und im Jahr 2000 wird eine große Gewerkschaftsversammlung sein. Da wird der Leiter sagen, meine Damen und Herren, es ist erreicht. Wir haben die 1-Tage-Woche. Es wird nur noch mittwochs gearbeitet. Und da werden sie Stimmen erheben, nachmittags auch. Hab keine Angst, es kommt nicht so weit. Gott wird dafür sorgen. Dass wer nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen. Das Krankfeiern hört bald auf, wenn wir nicht mehr konkurrieren können mit Japan und Amerika und England und anderen Staaten. Da werden wir es schon lernen. Da werden die, die heute frech sind und sagen, oh, ich gehe woanders hin, ich kann woanders arbeiten. Es ist ein Mangel an Arbeitern, ich brauche keine Arbeitsstelle. Die werden froh sein, wenn sie Hilfsarbeiter werden. Das kommt rascher als wir ahnen. Verlasst euch drauf. Lasst uns zerreißen ihre Bande. Das Gesetz, das Wort Gottes, wir sprengen die Stricke des Gehorsams. Dankbarkeit, Demut, Liebe, Gehorsam, das ist frommes Geschwätz. Ich habe mein Recht zu leben. Die Öffentlichkeit, der Staat soll mich unterstützen. Was soll ich arbeiten? Andere arbeiten ja auch nicht. Was soll ich denn da arbeiten? Wird krank gefeiert. Meine Freunde, ist davon etwas schon da? Ich bin ja ganz bescheiden. Davon ist etwas, bahnt sich doch an. Das sieht doch ein Blinder. Das kann man doch mit dem Stock fühlen. Meine Freunde, das ist die Situation. Siebter Punkt des ersten Aktes. Lasst uns von uns werfen, ihre Seile. Ihr müsst das verstehen. Die Opfertiere, die wurden angeseilt. Und die Seile wurden an die Hörner des Altars geschlungen. Und da wurden die Opfertiere, die sich wehrten, die natürlich spürten, so wie die Tiere, die ins Schlachthaus geführt werden, die riechen, dass da Blut vergossen wird und die wehren sich. Und so ist es auch mit den Opfertieren. Und diese Opfertiere, die sind durch die Seile des Gehorsams gebunden. Aber die Menschen wollen keine Sterbenswege gehen. Die wollen ihr Ich und ihre bösen Triebe und ihre sadistische Lust und ihre polygamischen Neigungen, das heißt die Vielweiberei. Gibt es heute schon Männer, die mehr als eine Frau haben? Gibt es das auch schon? Auch in München. Haben wir eine Ahnung? Das Umgekehrte auch. Lasst uns von uns werfen die Seile. So wie das Tier diesen Seilen entrinnen will, so wollen sie keine Bindung stehen. Weder an das Gesetz Gottes, noch an das moralische Gesetz in uns. Wollen das nicht. Nein, ich bin frei. Und wenn ich in Nacht und Wahnsinn ende, ich will frei sein und will genießen und mach, was ich will. Bin alt genug, das sagen schon die 14, 15, 16-Jährigen. Und die Eltern sind zu schwach und haben nicht den Mut zu sagen, du bleibst daheim und gehst nach 9 Uhr nicht mehr fort. Haben die Eltern nicht die Kraft. Schuld an dem Versagen unserer Jugend mit ihren unglaublichen geheimen Sünden. Unglaublich, das meiste von dem, was da empfangen ist, kommt gar nicht raus. Ich habe gar keine Ahnung, wie es wirklich aussieht. Schuld daran sind nicht die Kinder, sondern die Eltern. Meine Freunde, 7 Dinge. Und das letzte war, lasst uns von uns werfen, unsere Seile. Man will sich nicht fügen, man will sich nicht einordnen. Weder als Kind in die Familie, noch in die Schule, noch in den Staat, noch vor Gott. Voltaire, der große französische Spötter, hat einmal gesagt, ich bin ein Rebell, ich bin ein Revolutionär. Als Kind habe ich revolutioniert und ausgeschlagen gegen meine Mutter und meine Amme. Und als ich größer wurde, gegen meine Eltern, Vater und Mutter. Und als ich noch größer wurde, gegen meine Lehrer und Lehrherren. Und dann als Mann gegen den Staat. Und wenn es einen Gott im Himmel gibt, werde ich auch gegen den ausschlagen und revolutionieren. Das ist die Grundgesinnung
des heutigen Menschen und ein sicheres Zeichen der Endzeit. Diese sieben Dinge, die werden nachher durch göttliche Gegenvorschläge und Angebote eliminiert, das heißt ausgeschieden und geheilt. Aber das geschieht erst im vierten Akt. Ich habe jetzt den ersten Akt behandelt, Vers 1, 2 und 3 und sieben Dinge festgestellt. Jetzt kommt der zweite Akt. Den finden wir Vers 4, 5 und 6. Im zweiten Akt, da sehen wir hinein, was im Himmel vorgeht. Im ersten Akt haben wir vom Himmel aus, in den Augen Gottes, gesehen, was auf der Erde vorgeht. Und jetzt sehen wir, was im Himmel vorgeht. Erstens, Gott thront oder herrscht im Himmel und hat die eigentliche Gewalt über alles. Das glauben viele nicht. Der im Himmel thront, der hat dort seinen Thronos, seinen Thronsitz. Und es kann nichts geschehen im Weltenall. Auch der Teufel, der Satan, der Diabolos, der Zwischenwerfer, der Lügner und Mörder, kann nichts unternehmen ohne die Erlaubnis und Zulassung Gottes. Es kann uns nichts geschehen, als was er hat ersehen. Ihr müsst einmal die Szenen lesen, wo der Satan vor Gott auftritt und sich da seine Befehle holt. Wie schön brav der da steht und wartet, bis Gott ihn fragt. Wir meinen, der Teufel wäre stärker als Gott. Oh nein, nein! Gott und sein Gegner sind nicht koordiniert, nebeneinander geordnet, sondern sie sind subordiniert. Gott thront und herrscht. Und der Teufel ist, ohne es zu wissen, ein Werkzeug und Ausführungsorgan der Pläne und Gedanken Gottes. Oh, oh, oh. Werde ich sagen, Bruder Heller, gib acht, gib acht. Ich denke über diese Fragen seit über 40 Jahren nach und habe meine Bibel x-mal durchforscht. Meine Freunde, als der Teufel, als es dem Teufel endlich gelungen war, was ihm nicht gelungen war, und als Jesus noch unter dem Herzen der Maria war, als er Jesus hinabstürzen wollte, als er Jesus durch den Sturm umbringen wollte, als es ihm endlich gelungen war, den Sohn Gottes als Verbrecher ans Kreuz zu schlagen. Da hat er also doch gewonnen. Nicht wahr? Ja, hat er denn den Willen Gottes erfüllt dadurch? Ja, er hat den geoffenbarten Willen. Dies ist mein Sohn, dem sollt ihr gehorchen. Den hat der Teufel übertreten und hat gesagt, nein, dem gehorche ich nicht. Aber den geheimen Willen, dieser mein Sohn wird als Schlachtschaf, wird geschlachtet, getötet und stirbt für die Sünde der Welt, das war der geheime Wille, den hat der Teufel, ohne es zu wissen und zu wollen, erfüllt, ist also ein Mitarbeiter Gottes. Und so sind auch die Menschen, die dich quälen, deine Schwiegermutter, die dich quält, deine freche Schwiegertochter mit ihrem frechen Maul. Dein versoffener Schwiegersohn, der Lump. Der Alte, der Opa und Schwiegervater, der im Gefängnis sitzt, dessen man sich schämen muss, dass du blamiert bist, nicht mehr unter die Leute dich wagst. Und so weiter, und so weiter. Alle diese Dinge, dein Chef, dieser brutale Kerl, und deine Arbeiter, diese Drückeberger und Faulenzer, das sind alles, alles Mitarbeiter Gottes zu deiner Vollendung, damit du lieben und schweigen und vergeben und tragen lernst. Das sind Mitarbeiter Gottes, obgleich sie das gar nicht wissen und obgleich sie für ihre Bosheit bestraft werden. Aber dir dient ihre Bosheit zum Besten, denn denen, die Gott lieben, müssen wie viele Dinge zum Besten dienen. Glaubt ihr das auch? Glückselig seid ihr, wenn ihr glaubt. Wenn ihr es aber glaubt, dann dankt ihr auch dafür. Herr, ich danke dir für diesen bösen Vorgesetzten, der mich so quält.
Seid ihr so weit? Dahin können wir kommen, und erst wenn wir dahin kommen, dass wir dann sagen, alle Zeit für alles, sind wir erlöst und können ein Siegesleben führen und sehen in dem anderen, der uns beschimpft und verleumdet und beleidigt, sehen wir ein Werkzeug der Liebe Gottes, das uns erziehen hilft. Und dann können wir danken und können den anderen segnen. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch verfolgen und hassen. Und wer das kann, ist ein glückseliger und erlöster Mensch. Und wer das noch nicht kann, der ist noch kein erlöster Mensch und reibt sich dauernd wund. Tja, meine Lieben. Noch einmal. Gott thront im Himmel. Und alles dient ihm. Das All dient ihm, steht geschrieben. So heißt nach dem Urtext, das All dient ihm. Es gibt nichts, was nicht bewusst, wir dienen ihm bewusst. Wir sagen, Herr Jesus, ich möchte dir dienen. Und die anderen mit ihren Bosheiten und Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten, die dienen ihm unbewusst. Aber sie dienen ihm. Dass nach seinen heiligen Schlüssen ihm die Teufel dienen müssen. Die werden nicht dafür gelobt. Haben die Brüder des Josef, die den 17-jährigen Josef hinabwarfen in die Grube, die ihn fesselten und verkauften, dass er in glühendem Sonnenbrand auf ein Kamel gebunden weggeführt wurde nach Ägypten, haben die Brüder Josefs, die ihn dorthin brachten, wo er dann später der Retter der Welt wurde, den Titel bekam Zaphnat Paneach, das heißt Brot des Lebens oder Retter der Welt, haben die Brüder Josefs etwas Böses getan oder etwas Gutes getan? Was haben sie getan? Sie haben etwas Böses gewollt. Deshalb sagt Josef, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Glaubt ihr, dass Gott schlauer ist als wir? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Gott es mit uns besser meint, als wir es mit uns selber meinen? Glaubt ihr das auch? Oh, dann seid ihr glückliche Menschen. Aber ich glaube es nicht so recht. Denn wenn ihr das glauben würdet, dann würdet ihr dafür danken, loben und preisen. Und die Freude und die Kraft Jesu Christi würde leuchten aus euren Augen. Und ihr würdet ein fruchtbares Leben führen, ohne Murren und Schwermut und Angst und Selbstmordgedanken und Unzufriedenheit und so weiter. Hier ist die Lösung. Das ist das Geheimnis eines erlösten Lebens. Gott thront. Zweitens, er lacht. Was, der liebe Gott? Der lacht doch nicht. Da steht es aber, der im Himmel thront, lacht. Da steht es. Der lachende Gott. Ha, 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 sagt er, ihr armes Gezäppel da unten. Ich werde euch doch dahin bringen, wo ich euch haben will. Wenn nicht durch Güte und Gnade, dann durch Gericht und Strafe und Hölle. Gott lacht, weil er seines Sieges gewiss ist. Vom Herrn Jesus lesen wir im Alten Testament. Das Alte Testament handelt ja von Jesus. Wenn sie kein Vertrauen hatten, und da würden wir sagen, dann schmiss er sie in die Hölle. Nein, dann lächelte er ihnen zu. Wenn sie kein Vertrauen hatten, dann lächelte er ihnen zu. Lesen wir im Buch Hiob. Ich habe jahrelang die Aufnahmeprüfungen leiten müssen für die Kinder, die von nach 4 Volksschuljahren entweder in die Mittelschule, in die Realschule oder in die höheren Schulen kamen. Und da hatte ich ein besonderes Interesse an denen, die in die Mittelschulen, in die Realschulen kamen, weil ich da ja meinen Dienst hatte in den Oberklassen. Und da wurde mir gesagt, also Herr Heller, hier haben Sie Ihre Liste, 120 Kinder, und von den 120 Kindern werden 80 aufgenommen.
in zwei Klassen A 40 Kinder. Und die 40 Schwächsten, die werden eben ausgesiebt, die müssen wieder zurück zur Volksschule. Und die 80 werden dann zunächst probeweise aufgenommen in die Mittelschule. Und da hatte ich das Examen zu leiten. Da gab es einen Diktat und einen Aufsatz und eine Rechenarbeit. Und da habe ich erlebt, dass dann draußen im Hof die Eltern standen und sagten, oh, wenn der oder die nicht die Aufnahmeprüfung besteht, dann schlage ich ihnen sämtliche Knochen im Leib kaputt. Das habe ich denen gesagt, den Kindern. Dass die Eltern selber so eine Prüfung nicht bestanden haben und auch nicht bestanden hätten und vielleicht mit Note 4, kaum zur Not noch knapp genügend, in der Schule einmal früher ihre Leistungen hatten. Das haben sie den Kindern nicht gesagt. Aber dass sie ihnen alle Knochen im Leib kaputt schlagen, das haben sie gesagt. Und da habe ich erlebt, wie da die Kinder, diese zehnjährigen Kinder, diese Buben und Mädchen, zitternd saßen. Sag ich so, ihr Kinder, ihr braucht jetzt gar keine Angst zu haben. Und euer Vater, der schlägt euch nicht alle Knochen im Leib kaputt. Ich werde mit ihm sprechen, dass er das nicht tut. Seht, meine Kinder, ihr, wenn ihr die Prüfung nicht besteht, dann geht ihr einfach nur 4 Jahre in die Volksschule. Und dann geht ihr in die Handelsschule und dann könnt ihr in die höhere Handelsschule und dann macht ihr Abitur und dann könnt ihr studieren und könnt noch Akademiker werden. Auch wenn ihr jetzt nicht besteht, habe ich den Kindern erklärt. Ich sage, und so, und jetzt will ich mit euch beten, dass der Herr Jesus uns hilft. Und da habe ich gebetet mit ihm. Und dann habe ich meine Aufgaben, die ich von der Regierung bekommen hatte, an die Tafel geschrieben, Aufsatzthema und so weiter, das Diktat diktiert und die Rechenaufgaben. Und da habe ich erlebt, dann bin ich durchgegangen und da habe ich gesehen, wie da Kinder da saßen ängstlich. Und haben einen dummen Fehler gemacht im Rechnen. Und da habe ich etwas getan, was verboten ist. Da habe ich mit dem Finger drauf gedeutet und habe ein dummes Gesicht gemacht. Ach ja, Sie haben Fehler. Das ist verboten. Aber die Liebe des Christus in mir ist stärker als die Tyrannei von irgendeinem Schulrat. Ich weiß nicht, ob mein lieber Freund und Bruder Schulrat Otto Fussler da ist. Otto, bist du da? Nein? Da habe ich denen geholfen, dann habe ich ihnen zugelächelt und habe gesagt, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Die 40, die nicht aufgenommen werden, aus denen kann auch noch was ganz Tüchtiges werden. So habe ich es gemacht. Und war ein Nachahmer Gottes und Christi. Das muss ich ja sein. Gott sei, es steht ja geschrieben, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Als ich das las, der im Himmel lacht, und als ich las, wie Christus freundlich lächelt, es steht übrigens noch mehr in der Bibel, dass Gott lacht. Ein heiliges Lachen. Das geschieht im Himmel. Und er spottet. Ja, gibt es denn Böse auch? Der im Himmel thront, lacht und spottet ihrer. Wir haben eine ganz falsche Gottesvorstellung. Eine pharisäisch-moralisch unwahrhaftige Gottesvorstellung. Wir meinen, fromm sein heißt schwarze Krawatte, ernstes Gesicht und so weiter. Das ist ja dummes Theater. Gott spottet und sagt seinen Feinden, zum Beispiel der Elias, der sagt zu den Baalspriestern, zu den 400 Baalspriestern, ruft ihr euren Gott an, er soll ein Feuer fallen lassen auf das Opfer, und da haben die gerufen, Baal, Baal, und es ist nichts geschehen. Da sagt er, ja, ihr müsst lauter rufen, euer Gott macht vielleicht gerade einen Mittagsschlaf, oder ist gerade spazieren gegangen, ihr müsst lauter rufen, dass er euch hört. So spricht Elias. War das fromm? Nicht nach der landläufigen Auffassung. Gott spottet ihrer. 1000 Jahre wollte einer ein Reich errichten ohne Gott. Nach 12 Jahren hat Gott gesagt, Schluss, aus. Und da ist er so rumgegangen. Die wenigsten wissen, wie Hitler gestorben ist. Ich weiß es. Von dem besten Werk über die letzten Tage seines Lebens, von einem englischen hohen Offizier,
der die Leute, die bei ihm waren, befragt hat. Ich weiß es. So arm und so jämmerlich wie dieser arme, besessene Mann sind wenige Menschen gestorben. Der die anderen, seine politischen Gegner, trotteln lernte, der wurde der schlimmste Trottel, den es gab. Der nicht mehr fähig war, sich auf einen Stuhl zu setzen oder von einem Stuhl zu erheben. Das wissen die wenigsten. Ist ja auch nicht nötig. Der Mann ist sehr vergessen. Der Mann ist sehr vergessen. Ich ging einmal vor einigen Jahren in eine Klasse von 9-jährigen Mädchen und frug die Lehrerin, Frau Kollegin, darf ich mal Ihre Kinder eine Frage stellen? Ja, wollen Sie eine Prüfung? Nein, nein, nein. Ich will nur mal eine Frage stellen. Dann gehe ich rein in die Klasse und sage, sag mal, ihr Kinder, habt ihr mal den Namen gehört? Adolf Hitler. War nicht ein Kind, es waren etwa 30 Kinder in der Klasse, von den Mädchen, nicht ein Kind, das den Namen gehört hat. Aber ich sage, hört mal gut zu. Adolf Hitler, so heißt der Mann. Wer hat schon mal den Namen gehört? Klingt euch schon mal. Nie gehört. So rasch ist der Name verklungen und verhallt, vor dem einmal Millionen gezittert haben und der Millionen in den Tod gebracht hat. So rasch vergeht der Glanz der Welt. Meine Freunde, Gott spottet. Gott ist seines Sieges gewiss. Und dieser Gott will dich haben als Teilhaber. Dieser Gott will dich haben als sein Eigentum und sein Werkzeug. Als seinen geliebten Sohn, als seine geliebte Tochter teilhaben an seiner Herrlichkeit. Dieser Gott. Und du, du Narr, du glaubst, du könntest ihm widerstehen. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Sage ja. Sage ja. Aber da kommen wir nachher dran. Das war das Zweite. Gott lacht. Drittens, Gott spottet. Viertens, Gott redet in Zorn. Wenn Gott lang genug mit Güte geredet hat und den Menschen Gelingen gab, Speise und Trank und so weiter, und die Menschen reagieren nicht und werden frech und werden undankbar und rebellieren gegen ihn, dann redet Gott in Zorn, im Sturm, in Katastrophen, in Feuerbränden, redet Gott. Hat das auch schon in etwa angefangen? Ja, das hat angefangen. Seit dem 1. Januar 1962 ist kein Tag vergangen, wo nicht größere oder kleinere Katastrophen erschütternder Art durch diese Welt gegangen sind. Gott redet in seinem Zorn. Fünftens, er spricht sie hinweg in seiner Zornglut. Gott kann lange schweigen. Gott lässt sich viel gefallen. Aber einmal redet er. Einmal redet er. Ein tüchtiger Lehrer, der eine Klasse von Rautis übernimmt, und so 12, 13-Jährigen, da sind sie am schlimmsten, übernimmt. Eine neue Klasse übernimmt. Ich habe das auch mal machen müssen, da war eine Klasse, die erst kein Mensch fertig geworden. Und da hat mir mein Chef gesagt, ach, übernehmen Sie sie mal, Sie werden fertig mit ihm. Ich sage, ja, ich werde fertig mit ihm. Bin ich reingegangen in die Klasse, habe mich hingestellt. Kein Wort geredet. Ich habe innerlich gebetet. Gebetet. Und ein paar, die haben, die meisten, die waren dann still. Aber so ein paar, die haben da gemeint, und können da. Und da habe ich gewartet. Und dann habe ich mir den Frechsten rausgeholt. Ich habe gesagt, komm mal raus. Und habe dem den Hintern vollgehauen. Habe ihn gepackt und habe ihn dem Kopf zwischen die Beine geklemmt. Und den Hintern vollgehauen, das nur so gerauscht hat. Dann hast du gesagt, Kerle, soll ich dich gegen die Wand werfen, du Jammergestalt, verschwinde. Das war das erste und einzige Mal, dass ich in der Klasse geschlagen habe. Nie wieder, es wurden meine Freunde. Darf man so verfahren? Ich habe 13 Jahre in der Schule kein Kind geschlagen, nicht mal eine kleine Ohrfeige gegeben. Und habe Freunde gehabt. Aber da in der Klasse, da habe ich gewusst, ich muss ein Exempel statuieren. Und so macht es Gott auch. Das habe ich von meinem Gott gelernt. Das habe ich von meinem Gott gelernt. Er schreckt sie hinweg in seiner Zornglut. Meine Freunde, das war das vierte, fünftens, sechstens. Ich habe meinen König gesalbt und eingesetzt. Gott sagt, ich habe einen. Ich habe einen. Dem übergebe ich alle Gewalt und alle Macht. Und er wird regieren. Und sein Ziel erreichen.
Aber der wird sich zunächst beugen und sterben und die Sünde der Welt auf sich nehmen. Denn Christus wurde vor Grundlegung der Welt als Lamm zur Verfügung gestellt. So heißt es wörtlich nach dem Urtext im Hebräerbrief. Meine Freunde, er hat seinen Sohn, den hat er gesalbt, den hat er eingesetzt und hat er eine schirmende Schutzburg, weithin strahlend auf heiligem Berge. Und das ist Zion, Jerusalem, der Nabel der Welt, wo alle Kräfte zufließen. Ist nicht Moskau, ist auch nicht New York, ist auch nicht Bonn, auch nicht Rom und Paris. Der Nabel der Welt ist Jerusalem, Jerusalem, das ist der Nabel der Welt. Das ist die strahlende Schutzburg Gottes. Und da ausgeht einmal die Regierung und das Recht. Das ist ein tiefes Geheimnis. Das wissen die Völker nicht. Die Gläubigen wissen es. Wir wissen es. Und das sagt Gott. Sieben Zeugnisse. Er thront, das heißt, er hat alle Gewalt. Er lacht, er spottet, er redet im Zorn, er schreckt seine Gegner in der Zornglut. Er hat seinen König gesalzen und eingesetzt. Und er hat eine Zentrale seiner Gnade und seiner Macht. Und das ist Jerusalem. So, das war Akt 2. Und jetzt kommt Akt 3. Der wird beschrieben in Vers 7, 8 und 9. Und da ergreift der Sohn Gottes das Wort. Wunderbar. Jetzt ergreift Gottes Sohn das Wort. Ihr müsst euch denken, der Vorhang geht runter. Ein banges Warten, was geschieht jetzt? Der Vorhang geht auf und Christus redet vom Himmel her. In diesem zweiten Psalm. Gewaltig ist das und wunderbar. Auch er sagt ein Siebenfaches. Und zwar lesen wir, vom Beschluss will ich berichten. Nun erzählt er von einem Beschluss, der im Himmel gefasst wurde. Das Wort für Beschluss, das hier steht, Chok, das heißt eine Grenze, die Gott gezogen hat, ein Ziel, das er bestimmt hat, etwas Festgesetztes. Da wurde etwas festgesetzt, der Weg des Sohnes, durch Sterben zum Leben, durch den Galgen und den Fluch, um die Sünde der Welt zu bezahlen, zur Herrlichkeit. Das wurde festgesetzt. Und davon berichtet der Sohn. Vom Beschluss will ich berichten. Von dem Bestimmten, von dem Festgesetzten. Das ist das Erste. Zweitens, Gott spricht. Jawohl, Gott spricht. Scheinbar schweigt Gott. Gott schweigt. Nein, der spricht. Wir haben ein ganzes Buch, da redet Gott. Lies dieses Buch. Und du vernimmst, wie Gott zu dir spricht. Du wirst glückselig. Aber das, was er dir zuerst sagt, das ist fürchterlich. Der zeigt dir, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, was für ein dreckiger Misthaufen du bist. Was für ein elender Sünder, was für ein Heuchler, was für ein verlorener, befleckter, vergifteter Mensch, was für ein Tropf du bist. Und ich bin, das zeigt er uns zuerst. Und wer da den Mut hat zu sagen, ja, ja Gott, so bin ich, ja, oh Gott, so bin ich. Dann zeigt er, aber ich liebe dich. Ich will dich haben. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Du sollst so werden, wie ich bin, denn wir werden ihm gleich sein und werden ihn schauen, wie er ist. Ich nehme deine Sünden auf meinen Sohn und er trägt deine Schuld. Und die Strafe, die du verdient hast, die liegt auf ihm, auf dass du Frieden hättest. So spricht Gott. Habt ihr diese Sprache schon gehört? Ja? In euren Herzen? Ja? Das ist wunderbar. Gott spricht. Gott lebt und redet. Wage es, dieses Buch zu lesen. Habe Zeit für das Buch Gottes. Er spricht. Was meint ihr, was er sagt? Er sagt nicht, wehe euch, wenn ihr nicht
Er sagt nicht, ich will.
Er sagt, Sohn mein bist du. Oder du bist mein Sohn. Wörtlich, Sohn mein bist du. Das erste Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, heißt Sohn. Du bist mein Sohn. Das ist das erste Wort, was Gott sagt. Heute habe ich dich gezeugt oder geboren. Heute. Ja, wo war denn der Sohn vorher, ehe er geboren wurde? Da war er im Mutterschoß des Vaters. Ja, so steht es in der Bibel. Im Mutterschoß des Vaters. Ja, ist denn Gott unser Vater oder unsere Mutter? Jawohl, denn wir, Gott hat uns gezeugt durch seinen Heiligen Geist, so wie er seinen Sohn gezeugt hat, unter dem Herzen der Maria durch seinen Heiligen Geist, hat er auch uns gezeugt durch seinen Heiligen Geist. Und der Same, das ist das Wort, diesen Samen des Wortes hat er in unser Herz gelegt, dadurch gab es eine Befruchtung, er hat uns gezeugt. Und sind wir auch aus Gott geboren oder von Gott geboren? Ja, Gott ist unser Vater, der uns gezeugt hat durch seinen Heiligen Geist, durch den Samen des Wortes. Und Gott ist auch unsere Mutter, denn wir sind aus Gott geboren. Meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen leide, sagt Paulus. Geburtswehen. Ihr Männer, habt ihr auch schon Geburtswehen gelitten? Das machen die Frauen, ja. Das sind größere Heldinnen als wir. Die Männer, die gehen höchstens in der Klinik warten und eine Zigarette nach der anderen rauchen und sich aufregen, als wenn sie Drillinge bekämen. Ja. Dabei sind es die Frauen, die die Schmerzen erdulden. Ach, was sind wir starken, stolzen Männer für armselige Tröpfe, genau gesehen. Jede Frau, die schweigend ihre Arbeit tut, unter Tränen und Angst und sich aufopfert für Mann und Familie, ist vor Gott tausendmal mehr wert als so ein Trottel, der nichts als saufen und rauchen kann und noch mit anderen Weibern rumzieht. Meine Freunde, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich will nur so viel sagen. Du bist mein Sohn, ich habe dich gezeugt oder ich habe dich geboren. Heute habe ich dich geboren. Und da war der Sohn, der im Schoße des Vaters war, der ist herausgetreten. Und nun hatte Gott ein Du. Du bist mein Sohn. Sohn mein bist du, hat er zum Sohn gesagt. Zu welchem der Engel hat Gott gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Zu welchem der Engel? Zum Gabriel? Nö, zu Michael? Zu den Cherubim, zu den Seraphim, zu keinem Engel hat er es gesagt. Aber ich weiß einen, zu dem hat er es gesagt. Zur Sohnschaft bestimmt. Das ist die Gemeinde des Leibes des Christus. Die ist sein Sohn. Wir sind Söhne Gottes und Brüder Jesu Christi, Glieder an seinem Körper. Und Israel, wenn es errettet ist, ist das Weib, die Braut. Jetzt ist Israel noch die Hure, aber es wird einmal die Braut und das Weib. Aber wir sind der Leib und der Sohn. Und die beiden werden vereint. Und dann werden Kinder geboren wie Tau aus der Morgenröte. Was sind das für Dinge? Das ist Gottes Programm. Wunderbar und gewaltig. Sechstens oder fünftens, fordere von mir. Fordere von mir. Gott sagt zu seinem Sohn, verlange von mir. Und so dürfen auch wir, wenn wir im Glauben Söhne geworden sind, zu Gott kommen und dürfen bitten. Und wenn es seiner Weisheit wohlgefällt, gibt er uns alles, was wir erbitten. Ja, noch viel mehr. Viel Größeres. Du Vater, wenn du dich rasierst, ein bisschen altmodisch mit dem Rasiermesser, im Badezimmer, und kommt ein dreijähriger Sohn und will sich auch rasieren und greift nach dem Rasiermesser, gibst du es ihm? Nein,
Und so gibt dir auch Gott die dummen Sachen, die du willst, nicht. Du bekommst keinen Mercedes. Du bekommst auch keine 100.000 Mark. Du wirst auch kein Generaldirektor. Das könntest du gar nicht verkraften. Das wäre Gift für dich. Würde dir schaden. Sei froh, dass du es nicht bekommst. Wenn Gott all das gegeben hätte, was wir ersehnten, heißen, fangen, es wäre eine schwere Kette für unser ganzes Leben lang. Gott erhört oftmals Gebete dadurch, dass er sie nicht erhört. Aber das will ich jetzt nicht näher ausführen. Das ist eine erlösende, wunderbare Wahrheit. Noch einmal, fordere von mir, ich will dir zum Erbteil und zum Besitztum geben, die Nationen, das ist der sechste, später das ganze All, dem Sohn, das ganze Weltall gibt er dem Sohn und seinen Söhnen. Das All ist euer, schreibt Paulus. Das Weltall. Das All ist euer. Aber ich bitte euch bei eurer nächsten Steuererklärung, wenn da geschrieben steht, haben Sie eine Erbschaft zu erwarten? Dann schreibt ja, ja. Und wenn dann geschrieben wird, wie groß ist die Erbschaft, die Sie erwarten? Das Weltall. Macht das lieber nicht. Die sagen, hier, die sperren euch ein. Sagen, wir werden verrückt. Und haben damit recht, denn im Glauben sind wir hineingerückt in die Wahrheit Gottes und in sein Wort und in seine Herrlichkeit. Die Wahrheit. Aber das verstehen die anderen nicht. Deshalb schreiben wir, jawohl, ich habe ein Guthaben von 67 Marken 73 Pfennig. Könnt ihr versteuern, wenn ihr wollt. Meine lieben Freunde, in Wirklichkeit haben wir das Weltall. Wir werden mit dem Sohn alles ererben. Und das siebte ist, du wirst zerschmettern deine Feinde wie ein Töpfergefäß und mit deinem eisernen Stab sie zerschmeißen. Alles Retten unseres Gottes beginnt mit Gericht. Du kannst jetzt dich selber richten und dein Bankrott erklären. Und sagen, ich bin ein ganz armer, hochmütiger Tropf voll böser, schändlicher Gedanken und Triebe. Ohne Liebe, voller Bosheit und Hass und Neid. Und ich bin ein schrecklicher Mensch. Das kannst du vor Gott erklären. Und richtest dich selbst. Und dann wirst du nicht gerichtet. Wer sich selber richtet, wird nicht gerichtet. Du kannst aber auch sagen, nicht. Ein anständiger Mensch, man im Gefängnis, die anderen sind noch viel schlechter, lass mir meine Ruhe, ich will auch was haben von meinem Leben. Ja. Und das, die alte Geschichte da, ist längst Gras drüber gewachsen. Und dass ich da eine Freundin habe, ach, die anderen haben ja zwei. Ja. Und dass ich also mal was nehme da, ach, das merkt er ja gar nicht. So kann man auch denken, und so denken die meisten. Und gehen daran zugrunde, langsam aber sicher. Alle Wege Gottes beginnen mit Gericht. Und die Gerichte beginnen nicht bei den Gottlosen, sondern das Gericht fängt an am Hause Gottes. Das Haus Gottes sind wir. Und das Haus Gottes ist Israel. Für die Erde und wir für das Weltall. Da fängt das Gericht Gottes an. Weißt du jetzt, warum du innerlich oft so leidest? Warum du innerlich oft solche Minderwertigkeitsgefühle hast, warum dir so elend ist, warum du gar nicht weißt, was dein Leben so umtreibt. Lass dich vom Heiligen Geist richten, richte dich selbst. Und du gehst hinein in die volle Erlösung. Das waren die sieben Dinge des zweiten Aktes und jetzt kommt der dritte Akt, der umfasst Vers 11, 10, 11 und 12. Dann redet Gott im Sohn. Nein, das war, der vierte Akt kommt jetzt, Verzeihung, der vierte Akt. Der vierte Akt, der ist Vers 10, 11 und 12, da redet Gott im Sohn und gibt Anweisung, wie die sieben Übel im ersten Akt, die ich euch aufgezählt habe, ich werde sie gleich wiederholen, wie die überwunden werden. Ich nehme mal meine Bibel und zähle mal das nochmal auf. Wir haben im ersten Akt gehört, die Nationen toben, jawohl, richtig, die Nationen toben.
Und nun sagt Gott, seid doch verständig, ihr Führer der Völker. Nehmt doch mal Verstand an. Gebärdet euch doch nicht so verrückt. Seid doch vernünftig. Sagt Gott, seid doch maßvoll. Sagst du mal, Fidel Castro, mit seinem Vater, er soll nicht toben. Er tobt noch mehr, der Bursche. Ja. Sagt es mal, Khrushchev, er soll seine Forderungen nicht überspannen. Sagt es dem Ulbricht, sagt es den Machthabern, den Tyrannen, sagt es dem De Gaulle, er soll nicht toben. Gibt es da Familienväter, die toben gegen ihre Frau und Kinder? Gibt es das auch? Die ohne Grund die Tassen an die Wand werfen und ihre Kinder anschreien. Gibt es das auch? Meine Freunde, im vierten Akt ist das Heilmittel. Ihr, die ihr tobt, ihr großen oder kleinen Führer, ob du jetzt eine Familie führst oder ob du den Ost- oder Westblock führst, darauf kommt es nicht an. Ihr Führer, seid verständig. Seid verständig, ihr Führer, ihr Machthaber, ihr Regenten oder Könige, kann man auch übersetzen. Seid verständig, nehmt Verstand an. Zweitens, wir haben im zweiten Punkt gesehen, im ersten Akt, dass die Völker zielen auf Schädliches oder Vergängliches oder Törichtes oder Gefährliches. Ich habe an die Atombombe erinnert, an die Kriegsaufrüstung und an die Gifte, mit denen sich die Menschen zugrunde richten, langsam aber sicher. Denen sagt er, lasst euch zurechtweisen oder lasst euch unterweisen, ihr Richter und Regenten. Gott will uns unterweisen durch sein Wort. Wenn wir eingehen auf die Forderungen des Wortes Gottes, werden wir unterwiesen, werden wir weise, bekommen wir die Fähigkeit, gesund zu werden in allem, bekommen wir die Fähigkeit zu lieben und uns zu freuen, können wir uns freuen über die Natur, nehmen wir dankbar unsere Speise, unsere Kleidung, sind dankbar für alles, lasst euch unterweisen, statt schädliche Programme im Herzen zu fassen. Das ist die zweite Überwindung. Seid verständig, lasst euch zurechtweisen oder unterweisen. Drittens, haben wir gelesen, dass die Machthaber auftreten mit Forderungen. Jeder Stand. Erst kommen die Eisenbahner, dann kommen die Posten, dann kommen die Beamten, und dann kommen die Lederarbeiter, dann kommen die Holzarbeiter, und dann kommen sie alle miteinander. Alle miteinander, jeder will mehr, jeder will mehr. Weniger Arbeit, mehr Geld, mehr Freizeit und so weiter. Das tritt alles auf mit Forderungen. Und nun sagt Gott, statt zu fordern und was gelten zu wollen, und die anderen zu beherrschen, dienet dem Herrn mit Furcht oder mit Ehrfurcht, können wir das Wort auch übersetzen. Das Wort Furcht oder Ehrfurcht ist in der Ursprache das gleiche Wort, das ist die zitternde Furcht vor der Strafe, ist aber auch die heilige Ehrfurcht vor der Größe und Güte eines anderen. Das ist Ehrfurcht. Und das ist etwas, was dem modernen Menschen total abhanden gekommen ist. Wo ist denn die Ehrfurcht, meinetwegen eines Kindes, vor dem Vater, vor dem Großvater, vor dem Lehrer, vor dem Schutzmann? Eine Ehrfurcht? Ach, das gibt es ja gar nicht mehr. Ehrfurcht? War mal. Früher bei Opa, bei der Oma. Gibt es gar nicht mehr. Gibt es gar nicht mehr. Aber hier sagt Gott, dienet dem Herrn mit Ehrfurcht, habt eine heilige Furcht vor seiner Größe, aber habt eine heilige Ehrfurcht vor seiner Güte und dienet ihm. Was? Gottesdienst, Gottesdienst. Wir haben genug Dienst, hat es beim Militär geheißen. 1916 hatte ich mal die Kompanie zum Gottesdienst zu führen, im Ersten Weltkrieg. Und da sagten mir ein paar, was? Gottesdienst, wir haben genug Dienst. Wollen keinen Dienst, auch noch Gottesdienst. Wer weiß, ob es einen Gott gibt, ist ja alles Mumpitz. Meine Freunde, das ist die Hilfe, das ist das Heilmittel. Diene dem Herrn mit Furcht, mit heiliger Ehrfurcht. Fang einmal an und sag, oh Gott, ich will dir dienen. Das heißt nicht, dass du große Reden halten sollst oder so 1000 Traktate verteilen sollst. Das verlangt Gott nicht. Aber im Kleinen, ich habe euch gestern schon gesagt, geht alle Monate einmal in irgendein Krankenhaus, wo ein Mensch liegt, der gar keine Verwandten hat, der ganz allein ist, den niemand besucht, der keine Post bekommt, um den sich niemand kümmert. Und zu dem geht ihr. Und dem sagt ihr ein liebes Wort. Dann bringt ihr ein paar Blumen mit. Oder eine Tafel Schokolade. Oder einen Apfel oder eine Orange. Und mit dem redet ihr. Und dem lest ihr was vor aus der Bibel. Und mit dem betet ihr. Und sagt, wann darf ich wiederkommen? Und dann sagen die, ach, morgen kommst du wieder. Dann sagen sie, ja, das geht ja nicht. Aber ich will in 2, 3, 4 Wochen noch wiederkommen. Lasst dir mal so einen Dienst zeigen. In den Augen Gottes sind die verborgenen Dienste, die kein Mensch weiß, bei denen man keinen Pfennig verdient, bei denen man noch zusätzlich muss doch deine Busfahrt, deine Straßenbahnfahrt bezahlen, deine Zeit versäumen. Jawohl, diese Dienste sind bei Gott viel wertvoller, wie wenn einer ein großer Gelehrter ist und schreibt dicke Bücher und hat 3 oder 5.000 Menschen und so weiter. Die verborgenen Dienste sind die köstlichsten und machen dich am glücklichsten. Und was ihr den geringsten getan habt, sagt Jesus, habt ihr mir getan. Den geringsten, den ärmsten, die keinen Menschen haben. Den elendesten, den hässlichen, den alten, den dummen, die im Gefängnis waren. Was ihr denen getan habt, das habt ihr mir getan. Diene dem Herrn. In heiliger Ehrfurcht. So wird man gesund, so wird man dankbar, so wird man glücklich. Wenn du jeden Monat einmal ins Krankenhaus gehst und siehst das viele Elend, dann fängst du an, Gott zu danken, dass du gesund sein darfst. Sonst tust du es ja doch nicht. Ja, meine Freunde. Viertens. Statt gegen Gott zu ratschlagen, gegen Gott zu planen und gegen ihn anzugehen, freut euch mit Zittern. Nicht frech und frivol, mit Sektgeknall und Zigaretten und atemberaubendem Dekolleté. Ah, nein, das soll der Teufel machen mit denen, die ihm gehören. Wir dienen dem Herrn und freuen uns. Das Wort heißt Frohlocken. Wirklich, im Urtext, frohlocken, wir zittern, wir frohlocken, aber wir zittern dabei, dass wir nicht hochmütig und übermütig werden. Das ist die Heilung, dass wir vor Gott uns freuen und frohlocken, aber in den Grenzen und mit Maßen und immer im Blick darauf, Gott ist im Himmel droben und du bist auf der Erde unten. Gott ist so groß und du bist so klein, Gott ist so heilig und du bist ein armer Mensch noch im Werden begriffen. Wir sind ja all nur Werdende. Von uns ist keiner was. Von uns ist jeder Dreck. Aber wir sind Werdende. Wir sind Gerufene. Wir sind von Christus Ergriffene. Wir sind von Christus Erfüllte und sagen, ach Herr, ich trage noch mein Fleisch und Blut. Ich trage die Erbmasse meiner Vorfahren, die Sünden meiner Großeltern und Urgroßeltern. Ach ja, meine Urgroßmutter war eine Hure und mein Urgroßvater saß im Zuchthaus. Oh Gott, was bin ich ein armer Tropf. Oh Gott, und mit mir bist du zum Ziel gekommen. Und doch danke ich dir, dass du keinen hinausstößt. Bitte, fang mal an, dein Leben wird glücklich. Und du wirst doch auf geheimnisvolle Weise, das kann ich jetzt nicht sagen, aber andeuten, und glauben dürft ihr mir es, du wirst auf diese Weise noch der Löser deiner Vorfahren. Aber wie das geht, ich habe das miterlebt schon, will ich jetzt nicht sagen. In eine so große Versammlung gehört das nicht. Es gibt wunderbare Dinge im Plan unseres Gottes. Es gibt ein wunderbares Geschehen in der unsichtbaren Welt für den, der an das Wort Gottes sich hält und der eingeht im Gehorsam. Meine Freunde, statt gegen Gott zu ratschlagen, freut euch oder frohlocket mit Zittern. Fünftens, und gegen seinen Christus, haben wir gelesen, sie rebellieren gegen den Christus Gottes. Und nun heißt es im vierten Akt, küsset den Sohn. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne, denn bald entbrennt sein Zorn. Küsset den Sohn. Ihr wisst ja nicht, was ein Kuss ist. Die 15-Jährigen, die meinen, sie wissen, was ein Kuss ist. drei Minuten Dauerbrenner, die wissen es. Die wissen es, diese Rotznase. Aber ich will euch sagen, was ein Kuss ist. Die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt, steht in der Bibel geschrieben. Habt ihr auch noch nicht gelesen. Die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt. Wer es nicht glaubt, soll nachlesen in Sprüche 24, Vers 26. Das heißt, wenn du Probleme hast, Rätsel, Spannungen, mit denen du nicht fertig wirst, und Gott gibt dir Antwort durch sein Wort, durch die Bibel, dann ist das ein Kuss Gottes. Diese Bibel hier, die habe ich schon mehr als 1000 Mal geküsst. Ist jemand hier, der schon einmal in England in einer Schwurgerichtsverhandlung war? Ist jemand da? Ja? Nicht? In England schwört man, indem man die Bibel küsst. Das ist der Schwur. Ich habe neulich in Mannheim auch in so einer Versammlung gesprochen und habe gefragt, habe auch erklärt, was ein Kuss ist. Und da waren Leute dabei, Geschwister, die waren in England, haben die lange gelebt. Die sagten, jawohl, Bruder Heller, genau so ist es. Da bekommt man eine Bibel gereicht, die man an den Mund führt, man küsst. Weil der Herr Jesus nicht da ist, weil Gott nicht, der Herr Jesus ist ja in unserer Mitte, aber wir sehen ihn nicht, wir greifen nicht, er ist da, unser Herr. Aber wir können ihn nicht küssen, aber er küsst uns, indem er uns rechte Antwort gibt. Die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt. Jetzt versteht ihr auch den ersten Vers im Hohen Lied der Liebe. Wisst ihr, wie der lautet? Der erste Vers, der lautet, er küsse mich mit den Lippen seines Mundes. Der Liebende, das ist Christus. Und die geküsst sein will, das ist die Braut, das ist Israel. Aber auch du nimmst ja eine Stellung ein wie die Braut. Die einzelne Seele ist ja auch bräutlich mit Jesus verbunden. Deine Seele und meine Seele. Und da sagen wir, küsse mich mit den Lippen deines Mundes. Das heißt, gib mir durch dein Wort, für meine Probleme, für meine Ängste, die rechte Antwort, die rechte Lösung. Küsset den Sohn, erwarte von ihm die Lösung all deiner Liebessehnsucht, die durch Alkohol und Nikotin und Sexus nicht gestillt, sondern in den Dreck, den Kot getreten wird, die deinen Auferstehungsleib schändet, dass du nicht in Herrlichkeit, sondern in Schmach auferstehen wirst zum Gericht. Meine Freunde, das sind Dinge, die müssen gesagt werden. Küsse den Sohn, dass er nichts zürne. Du kannst den Sohn küssen, indem du niederkniest und sagst, Herr Jesus, du starbst für mich. Du drohst meine Sünde, meine Schande, meine Schuld. Du hast das Werk der Erlösung für mich vollbracht, ich habe es nicht verdient. Du hast alles auf dich genommen. Du wurdest für mich zur Sünde gemacht. Herr Jesus, ich danke dir. Herr Jesus, ich danke dir. Ach, ich möchte dich jetzt umfassen. Ich möchte deine durchgrabenen Hände küssen. Deine Lippen, die für mich sich verfärbt haben. Deine Augen küssen, die für mich im Tode brachen. Herr Jesus, gib mir Antwort. Hier ist mein Herz. Ich sage dir alles. So küssest du den Sohn. So küssest du den Sohn. Das ist der Weg zur Errettung. Das ist der Weg zum Heil. Denn da steht ein dreijähriges Kind, wenn man sagt, gib dem lieben Heiland einen Kuss. Da steht ein Dreijähriges, das ein Bildchen hat mit dem Heiland drauf und sagt, gib dem lieben Heiland einen Kuss. Und dann gibt das Kind dem Bild einen Kuss. Da versteht das Kind. Und das sollst du tun. Küsse den Sohn. Küsse den Sohn, dass er nicht zürne. Nun geht es weiter. Statt der Bande zu zerreißen, ihr kommt um, wenn ihr Gottes Bande, die Bindung an Gott zerreißt und von euch werft. Ihr kommt ja um. Ohne Bindung an Gott, ohne gebunden sein an Christus, gehen wir elend in der Sünde und der Schande zugrunde, meine Freunde. Deshalb küsse den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf der Wege. Ihr kommt ja um auf eurem Lebensweg. Und dann kommt das siebte und letzte und der Abschluss. Der lautet so: O der Glückseligkeiten aller, die in ihm sich bergen. So kann man übersetzen. Man kann Luther übersetzt, wohl dem. Nach dem Urtext heißt es Glückseligkeit dessen. Glückselig, wer sich in ihm birgt. So wie wenn man in einen Bunker geht, wenn die Granaten fallen und man geht in einen starren Bunker, wird man geborgen. Und so gibt es einen Bergungsort in dieser Welt. Das ist Christus. Aber der nützt dich nichts, wenn du nicht hineingehst. Gehe hinein in dein Heiland, bringe deine Sünde und Schande, gib in dein Herzen deine Liebe, gib ihm deine Sehnsucht und dein Glücksverlangen. Gib ihm alles, alles, alles. Küsse ihn mit den Küssen deines Mundes und lass dir die Antwort geben aus seinem heiligen Buch. Küsse den Sohn, dass er nicht zürne. Glückselig alle, die in ihm geborgen sind. Und dann fällt der Vorhang über dem letzten Akt, dass alle, die den Sohn küssen, die den Herrn Jesus annehmen, die ihn lieben, dass sie geborgen sind für Zeit und Ewigkeit. Gehörst du dazu? Gehörst du dazu? Das ist das größte Problem deines Lebens. Alles andere ist Nebensache. Ob du Millionär bist oder ein armer Schlucker. Ob du einen Dodge fährst oder einen italienischen Lancia, ein Luxuswagen, oder ein Mercedes oder zu Fuß. Mercedes oder Perpedes, das ist ganz einerlei. Ob du reich oder arm, hochgebildet oder ein bisschen weniger geistig bemittelt bist. Darauf kommt es gar nicht an, sondern allein darauf, ob du mit deinem armen, müden, gequälten Leben in Christus Zuflucht gefunden hast und ihn geküsst hast mit dem Kuss der Liebe und mit dem Kuss der Dankbarkeit und mit dem Kuss der Unterwerfung und der Hingabe. Darauf kommt es an und das wollen wir tun. Und um zu zeigen, was dann der Fall ist, in welch eine Stellung wir durch diesen Kuss der Liebe versetzt sind. Das will ich euch heute Abend von 7 bis 8.20 Uhr noch aufzeigen. Gott schenke euch Gnade, meine Freunde, dass ihr es glauben und fassen und nehmen könnt. In diesen vier Akten der Weltgeschichte rollt das Weltallgeschehen ab und wir alle sind hineingestellt. Aber worauf ankommt, ist das letzte Wort. Und Gott hat das letzte Wort. Das heißt, küsse den Sohn, glückselig alle, die in ihm sich bergen, in ihm Rettung, Sieg und Herrlichkeit haben. Gelobt sei sein Name für dieses wunderbare Heil. Amen. Wir werden stille und beten miteinander. Wir danken dir, du Gott aller Gnade, du Vater der Barmherzigkeit und Gott der Herrlichkeit, dass du in deinem Sohn uns Heil und Rettung angeboten hast, dass wir mit all unserer Not und Angst, mit all unseren Bindungen, mit all unserer geheimen Sünde und Schande, mit all unserer ungestillten und unstillbaren Liebessehnsucht zu dir kommen dürfen und bei dir wirkliche Befriedigung, wirkliches Glück, wirklichen Sieg, wirkliche Freude und bleibende Herrlichkeit finden. Herr Jesus, wir danken dir. Herr, ich darf es seit 44 Jahren genießen.